RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Birgit Röhricht. Bundesumweltminister Schneider ruft die Weltgemeinschaft dazu auf, für den Schutz der Meere enger zusammenzuarbeiten. Die Meere seien die blaue Lunge des Planeten, erklärte der SPD-Politiker zum Auftakt der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Von dort Caroline Düller.
In Nizza soll es generell darum gehen, größere Teile der Meere und Ozeane zu Schutzgebieten zu erklären, auch auf hoher See. Außerdem wollen die vertretenen Staaten über Maßnahmen gegen Plastikmüll in den Meeren diskutieren. Auch der umstrittene Tiefseebergbau dürfte Thema sein.
Die Ukraine meldet den stärksten russischen Luftangriff seit Ausbruch des Krieges vor über 3 Jahren. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 480 Drohnen und 20 Marschflugkörper auf ukrainische Ziele abgefeuert. Betroffen war neben der Hauptstadtregion unter anderem die Metropole Kharkiv im Osten des Landes. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, hieß es weiter. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt. In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Sie hoffen damit, die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei zu beenden. Die Bürgermeisterin der Stadt warf US-Präsident Trump vor, durch die Entsendung von Nationalgardisten die Krawalle weiter angefacht zu haben. In der Stadt gibt es seit Tagen Proteste gegen Trumps Migrationspolitik. Die Grünen wollen einen neuen Anlauf für ein AfD-Verbot anstoßen. Wie die Funke Mediengruppe berichtet, fordert die Grüne Fraktion Bund und Länder auf, gemeinsam alle nötigen Informationen zusammenzutragen. Jim Bob Nikschas.
Das Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz zur AfD ist aus Sicht der Grünen dabei ein wichtiger Baustein. Auf dessen Grundlage hatte das Amt die gesamte AfD zunächst für gesichert rechtsextrem erklärt. Nach einer Klage der Partei diese Einstufung aber vorerst wieder ausgesetzt. Die Bundesregierung hat bisher keine gemeinsame Position zu einem AfD-Verbotsverfahren.
Brandenburgs Verkehrsminister Tabbert ist dagegen, die Geschwindigkeit auf Autobahnen generell zu begrenzen. Der BSW-Politiker sagte der Märkischen Allgemeinen, er vertraue auf die Eigenverantwortung der Autofahrer. Dort, wo es bereits Tempolimits gäbe, sollten diese aber bestehen bleiben. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass Tempolimits auf Autobahnen und Landstraßen in den kommenden 5 Jahren bis zu 33 Millionen Tonnen CO2 einsparen könnten. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag im Norden freundlich, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin Tempelhof 15, Senftenberg 16 Grad. Morgen wolkig, von Nordwesten Regen, Schauer oder Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Jazz, Klassik, Pop, Elektro, Blasmusik. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt in Berlin und Brandenburg. Die Region ist voller Musik. Und wie die den Takt hier bei uns angibt, die Region prägt, darum geht es hier bis zu den nächsten Nachrichten. Ich bin Anna Patacek und begleite Sie hier durch diesen Thementag zu Pfingsten. Schön, dass Sie dabei sind. Brandenburg hat zum Beispiel einen ziemlich großen Anteil daran, wie die Musik der Gen Z, also der Generation unter 30, gerade klingt. Der Sound of Brandenburg ist so erfolgreich wie lange nicht mehr. Eine Stadt in Ostbrandenburg sticht dabei ganz besonders heraus, wie Kulturreporter Bruno Dietl herausgefunden hat.
Kirchmöser, ein Ortsteil von Brandenburg an der Havel. Eine 16-Jährige rappt in ihrem Kinderzimmer auf einen YouTube-Beat und was danach passiert, nennt sie selbst unnormal. Tausende teilen das Video, sie bekommt unzählige Nachrichten. Das war 2018 der Karrierebeginn für Bad Moms Jay. Ihr erster richtig erfolgreicher Song Supernova arbeitet ihre Kindheit ohne Vater auf. In der Schule erlebt Bad Moms Jay alias Jordi Napidai Ausgrenzung und Mobbing, wird wegen ihrer roten Haare Buzzer genannt, sie outet sich schon zu Schulzeiten als bisexuell. Ihre Kindheit ist von Armut geprägt, die Mutter arbeitet als Altenpflegerin, zu Hause wird mehrfach der Strom abgestellt. Als Bad Moms J dann mit ihrer Musik erfolgreich wird, hören ihre Songs auch Menschen, die sie früher ausgegrenzt haben.
Ich habe Leute, wo wir so 14, 15 waren und so, wo die extrem viel Scheiße geredet haben und so. Und jetzt sehe ich die irgendwie so TikToks zu meinen Songs machen, markieren mich so in Story. Ich denke, nee, guck mal, und so, das ist ehrlich ein bisschen lustig.
Brandenburg-Havel ist nicht die einzige Brandenburger Stadt, die den Sound der Gen Z mitdefiniert. Auffällig viele erfolgreiche Künstler haben Jahre ihres Lebens in Fürstenwalde an der Spree verbracht. Mako, alias Christoph Makowski, fühlt sich in der Stadt zunächst nicht richtig wohl. Er ist in Berlin geboren. Dann fängt er mit 10 oder 11 Jahren an zu skaten und unterlegt Videos davon mit US-Rap. Es folgen die ersten Freestyles, die zu Soundtracks für die Fürstenwalder Skate-Sessions werden. Mako ist typsensibler Skaterboy. Er rappt über mentale Gesundheit, Selbstzweifel und Drogenprobleme. Und das unglaublich erfolgreich. Kurz weg vom Fürstenwalder Skatepark ins katholische Gymnasium Bernhardino. Dort geht die 18-jährige Alice zur Schule. Auch sie ist in Berlin geboren. Als Kind singt sie lautstark, während sie im Einkaufswagen durch den Supermarkt geschoben wird, um entdeckt zu werden. Alice singt im Schulchor des Bernhardinums. Das erste entscheidende Solo misslingt, wie sie im Fritz-Podcast OKF Ortskontrollfahrt erzählt.
Viel zu schief, viel zu leise, viel zu alles. Alle waren so, oh. Und dann kam meine Musiklehrerin auch noch aus dem Publikum zu mir und hat mir nochmal die Töne ins Ohr gesungen. Mhm. Oh, es war ein Fiebertraum.
Das soll die Ausnahme bleiben. Alice belegt einen Musicalkurs und kommt bei Jugendmusiziert bis in den Landeswettbewerb. Vor 2 Jahren steht sie bei der Castingshow The Voice Kids von Sat.1 auf der Bühne und singt dort auch ihren ersten eigenen Song. Seit sie 7 Jahre alt ist, träumt sie von einer Teilnahme an der Sendung. Noch ist Alice nicht mit der Schule fertig, kann sich aber, was die Musikkarriere angeht, auf die volle Unterstützung ihrer Mutter verlassen, die sie Mamager nennt. Managerin und Mama in einem. Zurück zum Fürstenwalder Skatepark, denn hier war schon der erfolgreichste jüngste ostdeutsche Musiker unterwegs, Finch. Den Zusatz asozial hat er inzwischen abgelegt.
Nur noch ein letztes Mal.
Nils Wiechowski alias Finch alias der ostdeutsche Hasselhoff wird 1990 in Frankfurt-Oder geboren. Auch er wächst in Fürstenwalde auf und erinnert sich im Fritz-Podcast OKF Ortskontrollfahrt.
Fürstenwalde war in meiner Jugend perfekt, also ich hätte besser nicht aufwachsen können. Am Spreeufer hast du halt gechillt, im Sommer warst du da halt dann am Abhängen mit Decken und so.
Finch versucht sich an ersten Texten, die es sogar bis in seine Schule schaffen.
Es war so Hausmaus-Klaus-Reime und dann habe ich damals auch in der Schule, glaube ich, meinen ersten Rap-Text mal abgegeben. Das war aber relativ peinlich. Ich habe zwar eine 1 gekriegt, aber er hat immer geschrieben, nur Reim.
2016 erscheint Finchs Debütsingle Ostdeutscher Hasselhoff. Das Aufwachsen im Nachwende-Brandenburg zieht sich durch seine Texte. Sein Sound ist von Ballermann bis Rap-Festival anschlussfähig. Inzwischen ist Finch sogar kurzzeitig zum Brandenburg-Botschafter geworden. 2023 engagiert ihn das Landesmarketing für eine neue Hymne, JWD.
JWD, ganz weit draußen oder eben jeder will dahin. So kann Brandenburg auch klingen. Und Berlin? Für die Stadt gibt's natürlich auch nicht den einen Sound, gerade hier nicht. Berlin ist Musikmetropole der Nischen. Für Jazz und freie improvisierte Musik gibt es eine lebendige Szene mit vielen kleinen Clubs, in denen Musik gespielt wird, die man vielleicht nur da hört. Eine Band, die das exemplarisch vorlebt, ist Witchen Monk, findet unser Kulturreporter Jens Lehmann und verfolgt schon länger, was die bei ihren Konzerten so machen.
Ein Freitagabend in Prenzlauer Berg. Rund 60 Menschen drängen sich im Ausland, einem klitzekleinen Kellerclub. Der Raum ist eh schon vollgestellt mit Mikrofonständern, Instrumenten, Effektgeräten. Auf die kahlen Wände werden geometrische Formen oder ein Sternenhimmel projiziert. Alles pulsiert zu hypnotischer, auf schönste Weise unbeschreiblicher Musik. Verfremdete Flötenklänge von Multiinstrumentalist Mauricio Velasquez treffen hier auf die glockenhelle, Jazzpreis-nominierte Sopranstimme von Heidi Heidelberg, die auf ihrer Bassgitarre immer neue, hochkomplexe Grooves in die Loopmaschine haut. Seit 2013 machen sie zusammen Musik und nennen sich Witch and Monk, wobei Heidi nicht automatisch die Hexe und Mauricio nicht automatisch der Mönch ist.
Hexen waren mit ziemlicher Sicherheit missverstandene Ärztinnen und Hebammen. Und beim Wort Mönch denkt man zuerst, das ist doch ein guter Mensch. Aber da gab es in der Geschichte auch dunkle Seiten. Es geht um Dunkelheit und Licht, Heilige und Sünder. Etwas, das in jedem Menschen zu jeder Zeit steckt.
Zusammen sind sie jedenfalls eines der ungewöhnlichsten Duos. Und da geht's schon wieder los. Sage ich jetzt der Jazzszene oder des Underground? Auch der Londoner Guardian hat mal die Synonymmaschine angeschmissen und es mit Prog-Folk oder Operatic-Post-Punk versucht. Nichts passt so richtig. Heidi und Mauricio entziehen sich jeder Einordnung. Den Leuten im Club ist es egal, wie die Musik heißt. Sie tanzen, eurythmisch bis ausgelassen, schließen die Augen, lassen sich ganz auf diese ungewöhnliche, treibende Musik ein. So wie es sich Witch & Monk erträumen. Gerade für ihr eigenes Konzertformat Fluid Form Club. Zusammen mit befreundeten Musikern, Visual Artists, aber auch mal Geruchskünstlern, die passende Düfte im Raum versprühen. Sie waren auch schon zum Berliner und zum Londoner Jazzfest eingeladen, aber kleine Clubs und gleichgesinnte Seelen sind ihnen viel lieber. All jene, die, wie Mauricio sagt, mutig genug sind, eine neue Sprache zu finden.
Manchmal bedeutet das, nur auf das zu hören, was in dem einen Moment musikalisch funktioniert. Und das führt einen an so viele verschiedene Orte. Manchmal haben wir auch zwei unterschiedliche Ideen und wir beide wissen sofort, was die Musik will und nicht, was wir wollen.
Mit dieser Philosophie haben Witch & Monk schon 4 Alben aufgenommen. 2020 sind sie nach Berlin gezogen und das habe noch einmal alles verändert, sagen sie. Ihre Musik ist seitdem noch wilder, noch freier geworden. Grenzüberschreitend, etwas, wofür Berlin auch als Stadt steht, wie Heidi schwärmt. Zudem hätten sie hier ideale Arbeitsbedingungen vorgefunden und vor allem ein neugieriges Publikum.
Berlin ist so ein Ort, an dem die Menschen ganz natürlich denken, das klingt interessant, das will ich ausprobieren. Und das ist eine starke innere Haltung, gerade wenn man versucht, sich etwas völlig Neues aufzubauen.
Ihr neues Album nennen Witch & Monk Outfox. Das könnte man mit austricksen oder sich clever davonstehlen übersetzen. Für Heidi und Mauricio auch ein Symbol für ihre Flucht aus dem turbokapitalistischen Musikbusiness, weg von Labels, Spotify oder Konzertveranstaltern. Ihnen schwebt stattdessen eine Graswurzelbewegung voller Menschen mit offenen Ohren vor. Ein Netzwerk von abgefahrenen Bands und Underground-Locations wie dem Ausland in Prenzlauer Berg. Eine herrliche Berliner Utopie.
Witch & Monk, ein Duo aus der improvisierten Musikszene Berlins. Sie hören das RBB 24 Inforadio mit dem Kulturspezial zu Pfingsten. Wir machen mit bei der großen RBB-Programmaktion Berlin Sounds. Der RBB feiert die Stadt und ihre Musik mit Konzerten, Events, Musikdokus und eben diesen Thementag. Mehr Infos gibt es auf berlin-sounds.de. Zu finden sind dort auch lange Interviews mit Musikexpertin Anja Kaspari. Sie hat viele Künstlerinnen und Künstler ins Studio gebeten und mit ihnen über ihre Musik gesprochen und über die Musikszene Berlins, die aktuelle und auch die vergangene. Einer ihrer Gäste, Panko, Sänger der Ostberliner Punkband Planlos in den 80er Jahren.
Heute zu Gast ist Panko, das ist der Künstlername von Micha Bölke. Er war Sänger der Berliner Punkband Planlos und da ist er.
Hi, ist
Micha.
Er. Hallo Anja.
Das Besondere an deiner Band ist ja, die war in der DDR illegal. Das heißt, ihr durftet gar nichts, ihr durftet auch nicht auftreten, ne?
Wir durften nicht auftreten, aber wir durften proben, ich weiß nicht, ob wir proben durften. Wir haben im Kohlenkeller geprobt. Das war wahrscheinlich nicht verboten, aber...
Im Kohlenkeller wo in Berlin?
Im Prenzlauer Berg. Wir haben so einen alten Kohlenkeller ausgebaut, haben da so alte Matten rangenagelt und so, damit das nicht so laut ist und haben dann da in der Metzerstraße geprobt.
Und ihr hattet nie, was man ja in der DDR als Band brauchte, eine offizielle Spielerlaubnis?
Nee, haben wir nicht gehabt. Also ganz bewusst auch nicht. Wir wollten eben, schon Subkultur sein und auch bleiben. Und eine Einstufung machen am Osten hieß ja, dass man sich da vorstellig wird in so einem, ja, bei so, weiß ich nicht, so
Anzugträgern?
Anzugträgern, genau, genau. Mit denen wollten wir auch nichts zu tun haben. Ja, und die haben eben beurteilt, ob man eben politisch korrekt ist, ob die Texte korrekt sind, ob man dementsprechend aussieht und ob man auch sein Instrument beherrscht. Und ich glaube, in allen drei Fällen waren wir nicht so geeignet und wollten es auch nicht und blieben auch Subkultur. Und
lass uns doch mal in einen Song von euch reinhören, weil ich glaube, die hätten euch niemals irgendwas gegeben, sondern euch gleich eingeknackt, wenn sie das hier gehört hätten. Also Freiheit gab es ja in dem Sinne nicht. Das ist ja schon mal ironisch. Das hätten denen nicht gefallen. Und dann singst du, wer sagt, einen falschen Ton. Was dann passiert, das weißt du schon. Nämlich Knast?
Ja, ja, klar. Also in der Regel war es ja so, ist ja nun auch kein Geheimnis, dass wir in einer Diktatur gelebt haben und dass man schon aufgepasst hat, so in bestimmten Feldern, wo sagt man was. Und bei uns war es, glaube ich, vor allen Dingen auch darauf, war die Anspielung, weil wir ja ständig verhaftet wurden von der Polizei oder von der Stadtsicherheit. Und da mussten wir schon genau aufpassen, was sagen wir da. Also da war klar, wenn du jetzt irgendwas Tatsache gegen den Staat sagst, dann kommst du ins Gefängnis.
Sag mal, Panko, du heißt Panko, weil?
Weil ich aus Panko komme. Und weil die ersten Punks in Ostberlin eher so aus dem Süden kamen von Ostberlin, also so Köpenick und so Plenterwald, die Ecke da hinten und so. Und dann gab es da einen Jugendclub, ich hatte davon gehört, dass es da einen Jugendclub gibt. Und ich war ja der einzige Punk in Pankow, bin ja immer so allein rumgerannt und dachte auch, ich bin der einzige Punk in Ostberlin. Und dann habe ich gehört, da gibt's Punks. Und dann bin ich da hingefahren und dann gab es also die ersten 5 oder 10 Punks im Osten so. Und die waren natürlich, kannten mich ja nicht und so, ich war jetzt ja neue und haben mich immer dann angesprochen, ey, du aus Pankow. Und dann blieb das eben so.
Pankow ist ja heute noch ein schickes Viertel, aber ich glaube, in zur DDR-Zeit war das eher so ein Bonzenviertel, oder?
Beides. Es gibt, war ein Bonzenviertel, da bin ich auch groß geworden, gibt aber auch ganz andere Ecken und heute ist es noch genauso. Also Pankow ist eher bürgerlich, schön grün.
Waren denn deine Eltern irgendwas Wichtiges in der DDR, dass die da wohnten?
Nee, gar nicht. Eher im Gegenteil. Also meine Mutter war Leiterin in einer Kita und mein Vater, der hat elektronische Schreibmaschinen entwickelt und repariert. Und die wurden zum Anfang für das Ministerium des Inneren vor allen Dingen benutzt. Und weil die noch so Kinderkrankheiten hatten, musste der da immer hin und die reparieren. Und der war zwar total gegen den Osten, ich durfte ja nicht mal Ostfernsehen gucken und so, aber weil der irgendwie so blickig war, der war so ein bisschen findig und dann hat der uns seine Wohnung besorgt.
Ihr habt immer nur Westfernsehen geguckt?
Ja, bei uns gab es kein Ostfernsehen, ich musste mal heimlich gucken. Ich hatte so einen kleinen Fernseher, so einen kleinen Kofferfernseher bei mir, dann habe ich den und das Bett gestellt bei mir und den Bettdecke und hab da manchmal aus Fernsehen gekickt, weil der wollte das nicht. Genau.
Aber es klingt eigentlich ganz gut. Also als hättest du so großzügige Eltern gehabt. Warum bist du dann mit 16 von zu Hause weg?
Das ist jetzt, gehen wir ja schon richtig in die Tiefe.
Ja, was also, dachtest du denn?
Ich dachte, wir labern hier so vor uns hin.
Ja, wird nicht
genau, ja, genau. Nein, also großzügig. Nee, also ich glaube sowieso, dass man ja nicht aus Langeweile Punk wird. Also dazu brauchst du irgendeine Referenz. Und ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich ein Großteil der Punks, wo auch immer, irgendwie traumatisiert waren. Und ich war das sicher auch. Also meine Kindheit war nicht so leicht. Mein Vater war irgendwie schon mal krasser Typ. Und letztendlich war die Punk-Geschichte dann nur eine Fortführung von dem, was ich in mir hatte, von den Emotionen. Also so von Wut und Trauer und Verzweiflung und so ein Mischmasch eben.
Wie sahst du denn aus? Hattest du einen Irokesen? Hingst du so am Alex rum mit einer Bierflasche? Hast deine Mitbürger angehauen? Hast du mal eine Mark? Ich weiß nicht, wie war es in
genau.
der DDR?
Also wir waren ja keine Westpunks, wir waren ja Ostpunks. Und im Osten gab es auch keine Aldi. Und zu unserer Zeit, also wir waren ja sozusagen die ganz frühen Punks im Osten, gab es auch noch keine Irokesen. Also heute würde es wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Ich hatte einfach eine Jeansjacke an, habe ein Anarchiezeichen raufgesprüht und habe mir die Haare so ein bisschen wild abgeschnitten. Mehr war gar nicht. Bier haben wir sowieso nicht getrunken, weil wir relativ früh, also wir für uns als Band, als planlos, schon gesagt haben, wir wollen eben nicht wie die ganzen anderen im Osten immer besoffen sein und so, sondern wir...
Ihr wart straight edge.
Wir waren, genau, ganz früh schon und hatten für uns selbst einen politischen Auftrag. Also für uns war klar, wir sind keine Band, weil wir jetzt unbedingt Musik machen wollen, sondern weil wir einen politischen Auftrag haben. Wir nutzen die Bühne, um was zu verändern in der DDR. Das war unser Wunsch.
Ihr wart zu viert in Planlos. Euer Schlagzeuger Bernd Michael Lade ist ja später als Tatortkommissar, als Schauspieler bekannt geworden. Wie war das? 83 war dann Schluss, ne? Glaube ich, mit euch, weil du zwangs eingezogen wurdest zum Wehrdienst?
Ja, da war eine Vermischung. Also einerseits wurde die gesamte Band zum eingezogen, außer Kaiser, der wurde ausgemustert. Also deswegen sowieso, aber das war ein bisschen später. Wir hatten auch innerhalb der Band ein bisschen, sag mal, Stress so, weil es gab dann so die Idee von zwei Leuten, ob man nicht doch eine Einstufung machen soll, also ob man nicht doch einfach Musik machen kann, ohne immer Angst zu haben, ins Gefängnis zu kommen. Und die anderen beiden, wozu ich gehörte, waren eben der Meinung, dass das gar nicht geht, dass wir im Underground bleiben. Und das hat so ein bisschen die Band gesprengt. Und da haben wir uns letztendlich so 83 auch getrennt.
Okay, Planlos haben Pläne. Es gibt euch wieder, ne? Und so klingt ihr jetzt.
Ich würde so gerne mit euch beiden gehen. Ja, das wäre schön.
Ein Lied über die Liebe von der Punkband ist ja auch selten, ne?
Das ist selten, aber die Jungs, da waren eben zwei Jungs in Magdeburg, und da gab es eben wirklich, glaube ich, nur drei Punks oder so, und die beiden Jungs haben sich in ein Mädchen verliebt, in Marianne, hatten aber keine Instrumente, haben dann im Keller so auf irgendwelchen Pappkartons rumgetrommelt und haben das aufgenommen, und das drang zu uns nach Berlin, und ich war immer verliebt in diesen Song, weil es um Liebe ging. Und dann haben wir gesagt, wir covern den und machen den neu und machen einen richtigen Text draus, weil da gab's ja nur diese Textteile, komm zurück, Marianne, komm zu mir, Marianne. Und dann habe ich das als Anlass genommen und habe eine Dreiecksgeschichte geschrieben, wo das Mädchen sich entscheidet, auch dann mit beiden gehen zu wollen. So, und der Song kommt gut an, da geht's ja mal ordentlich ab im Live-Konzert, genau.
Wie ist denn das überhaupt jetzt? Planlos gibt's wieder, ihr tretet auf, du bist jetzt schon ein bisschen älter als damals, ist es immer noch cool?
Das ist total cool. Ich würde auch alles singen. Also ob du Punk heißt oder was auch immer, ist mir egal. Also ich bin da wie Robert De Niro. Also ich spiele auch einen Schnitzel. Also ich singe alles, ist mir total egal. Ich finde Punk gut, weil es auch emotional ist und weil es vor allem Spaß macht und weil es viel Freude macht auf der Bühne. Ist schon cool. Also ist auch im Alter richtig geil, die Chance zu haben, das nochmal zu machen. Und dass es Leute gibt, die sich da hinstellen und auch gut finden.
Panko von der Punkband Planlos. Dieses Interview und viele weitere Musiktalks im Rahmen von Berlin Sounds mit Anja Kaspari finden Sie in der ARD Mediathek und Audiothek zum Schauen und Hören, je nachdem wie man mag. Außerdem sendet das RBB Fernsehen ab morgen Dienstag die 10 Folgen in loser Reihe. Das hier war jetzt ein Zusammenschnitt des Interviews. Weil es hier in der Region einfach jede Art von Musik zu hören gibt, machen wir hier einfach mal einen harten Schnitt vom Punk zur Klassik. Kontrastprogramm. Berlin ist berühmt für seine Klassikszene. Eine riesige Szene ist das mit seinen vielen Orchestern, allen voran die Berliner Philharmoniker. Und die bilden ihren Nachwuchs auch gerne selbst aus. Seit 1972 bietet die Karajan-Akademie talentierten jungen Musikern und Musikerinnen die Möglichkeit, ihr Können zu verbessern und erste Erfahrungen bei Auftritten zu sammeln. Zum Beispiel bei den sogenannten Carte Blanche-Konzerten, bei denen die Stipendiaten als Solisten auftreten dürfen. Eine Talentshow der anderen Art. Unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand hat genau hingehört bei einer Probe.
Ein Cello mit warmem, leicht angerautem Klang. Ein Fagott ziemlich behende unterwegs, die Posaune intensiv, dann leiser verhallend, eine virtuos gestrichene Geige. Es sind drei Musiker und eine Musikerin, die ich bei der Generalprobe vor dem Carte Blanche-Konzert im Kammermusiksaal der Philharmonie treffe. Ein Abend, bei dem die angehenden Orchestermusiker nur vom Klavier begleitet zeigen wollen, was sie alles aus ihrem Instrument rausholen können. Rasant, dann wieder verträumt, spielt etwa Oskar Schodorra eine Sonatine für Fagott und Klavier von Alexandre Tanzmann.
Man muss ja auch das Instrument von allen seinen Seiten zeigen. Das kann man mit diesem Stück auf jeden Fall sehr gut. Und es ist vielleicht auch ein bisschen gegen das Klischee, dass das Fagott ja so ein bisschen behäbig ist oder so ein bisschen eher in der tiefen Lage rumdümpelt. Und hier, das ist dann ja noch bei der Tanzmann-Sonatine speziell mit dem Schluss, der ganz hoch mit dem hohen E endet. Also das ist auch ein bisschen mit einem Hintergedanken ausgesucht. Ja.
Im vergangenen Dezember hat Schodorra sein 2-jähriges Stipendium an der Karajan-Akademie begonnen. Nach einem Vorspiel mit dem Fagott. Das Instrument hat der Sohn zweier klassischer Streicher mit 9 Jahren für sich entdeckt. Das Fagott ist seins, genau wie für Michael Wehrmeier das Cello. Seit der 22-Jährige mit 5 Jahren seinen ersten Unterricht bekam.
Meine damalige Cello-Lehrerin, ich kam eben zu ihr in den Probeunterricht, da war ja noch keineswegs beschlossen, dass ich jetzt Cellist werde, aber sie hat wohl damals diagnostiziert, ja das, du, Michael, du bist ein richtiger Cello-Bär. Aber ich glaube, das hat ein bisschen zu tun, ja, vielleicht nicht die allerkleinsten und schmalsten Hände, Finger und auch dann vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Grundgeerdetheit, wenn man das jetzt so sagen kann.
2 Straßen entfernt von der Berliner Philharmonie hat er mit seinen Eltern früher gewohnt. Da war der Weg zum berühmten Orchester quasi vorgezeichnet, lacht er. Erst hat er für einen Platz unter den Tutti-Cellisten vorgespielt. Den hat er nicht bekommen, aber das 2-jährige Stipendium bei der Karajan-Akademie. Hier erhält er Unterricht bei einem Solo-Cellisten von den Philharmonikern, aber auch Auftrittsmöglichkeiten mit dem Orchester oder allein bei Reihen wie den Carte Blanche-Konzerten. Nach seinem bald beendeten Studium in Weimar führt ihn also der Weg weiter in Richtung Profimusiker. Auch für die Geigerin Phoebe Gardner wäre der Platz bei den Philharmonikern ein Traum. Sie kam all the way from down under aus dem australischen Sydney nach Berlin. Vier bis fünf Stunden übt die 27-jährige Karajan-Akademie-Stipendiatin täglich, liebt vor allem Mozart, dessen musikalische Leichtigkeit und Vielseitigkeit, aber auch mal einen anderen Berliner Sound.
Manchmal ist man in der klassischen Welt ja sehr beschäftigt, aber in meiner Freizeit liebe ich es schon, andere Ecken von Berlin zu entdecken, andere Musikstile. Ja, es gibt eine große Clubszene hier. Das macht Spaß.
Unterwegs im Berliner Clubleben ist auch mal Ricard Ortega Ribera, der im Januar 2024 aus dem spanischen Valencia an die Karajan-Akademie kam. Mit 8 Jahren hat der Sohn eines Trompeters, dessen Bruder ebenfalls Stipendiat der Karajan-Akademie ist, angefangen, Posaune zu spielen.
Leiser zu spielen und lauter zu spielen, wie zu sagen, die Kombination zwischen beides, würde ich sagen. Und auch die wie können wir singen, ist wunderbar, ja.
Tatsächlich, so warm, innig, wie er die Posaune spielt, klingt es schon ein wenig nach einer menschlichen Stimme. Ein eigener Klang, genau wie seine Stipendiatenkollegen mit dem Cello, der Violine, dem Fagott. Als Teil des ganz klassischen Berliner Sounds.
Berlin Sounds, so heißt auch die RBB-Aktion, die jetzt zu Pfingsten gestartet ist, live und auf allen Kanälen des RBB mit Konzerten, Dokus und diesem Kulturspezial im RBB24-Inforadio. Danke fürs Zuhören, Anna Patacek heiße ich und ich gebe jetzt ab zu Verkehr und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
nordwestliche A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest Stau in einer Baustelle 30 Minuten plus. In der Gegenrichtung zwischen Potsdam Nord und Vöben sind es 20 Minuten mehr für Sie. A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Wandlitz und Dreieck Barnim 10 Minuten plus. A15 Richtung Forst zwischen Bublitz und Fetschau gab es einen Unfall, die rechte Spur ist gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Startring Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kurfürstendamm stockender Verkehr wegen eines defekten Fahrzeugs. 10 Minuten sollten Sie drauf rechnen. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kultur noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee bis zum Abend in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist ein Straßenfest.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14.30 Uhr mit Birgit Röhricht. In Nizza beraten seit heute Vertreter von 130 Staaten darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass bestimmte Gebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Frankreichs Präsident Macron äußerte sich zuversichtlich, dass ein entsprechendes Abkommen bald umgesetzt werden kann. Es hätten sich inzwischen genug Länder verpflichtet, die Vereinbarung bis Ende des Jahres zu ratifizieren, damit sie in Kraft treten kann. Die Ukraine ist in der Nacht erneut Ziel massiver russischer Luftangriffe gewesen. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 500 Drohnen und Marschflugkörper abgefeuert. Über Opfer ist nichts bekannt. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Es ist der größte Angriff dieser Art seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als 3 Jahren. Im Fokus stand dabei die westukrainische Region Rivne und die Hauptstadt Kiew. Angesichts des massiven Angriffs sei es unmöglich, alle Drohnen und Raketen abzufangen. Ein Hauptziel sei demnach ein Militärflugplatz gewesen, gibt ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe an.
In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. In San Francisco wurden bei Ausschreitungen etwa 60 Menschen festgenommen. Für die Innenstadt von Los Angeles gilt inzwischen ein Versammlungsverbot. Trump hatte gegen den ausdrücklichen Willen der kalifornischen Regierung die Nationalgarde dorthin entsandt. Seit Tagen kommt es zu Protesten dagegen, dass die Behörden Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung festnehmen. Brandenburgs Verkehrsminister Tabat hat sich gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen. Der BSW-Politiker sagte der Märkischen Allgemeinen, er vertraue auf die Eigenverantwortung der Autofahrer. Ute Sander.
Unter anderem Experten des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel kommen in einer Studie zum Ergebnis, dass Tempolimits der Umwelt helfen könnten. Bei einer Beschränkung auf 120 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen und 80 auf Bundesstraßen ließen sich demnach innerhalb von 5 Jahren rund 33 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
In Berlin beginnt am Abend eine Lichtprojektion, die an die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren erinnern soll. Bis zum 20. Juni wird die Westfassade des Parlamentsgebäudes jeden Abend mit Hochleistungsprojektoren angestrahlt. Das soll dann so aussehen, als hingen dort meterlange Stoffbahnen. 1995 hatten die Künstler Christo und Jean-Claude den kompletten Reichstag verhüllt. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag im Norden freundlich, sonst wechselnd bewölkt mit vereinzelten Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin Tempelhof 15, Senftenberg 16 Grad. Morgen wolkig, von Nordwesten Regenschauer oder Gewitter 17 bis 21 Grad. Die Zeit 14.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo, ich bin Anna Patacek. Schön, dass Sie dabei sind. Schnauze halten, Leine an. Schatz, jetzt sind die Weiber dran. So rappt eine junge Musikerin aus Berlin-Tempelhof. Sie provoziert damit nicht nur, sondern erreicht damit auch eine ganze Generation der unter 30-Jährigen. Ikimel.
Sie kommt hier in den nächsten 25 Minuten zu Wort, genauso wie ein ehemaliger DJ aus der DDR, für den ein Tesla kein E-Auto ist, sondern eine Osttonbandmaschine, die Brandenburger Kultband Keimzeit und ein Musiker, dessen Kompositionen nicht auf Konzerten, sondern auf den großen Berliner Theaterbühnen zu hören ist. Also große musikalische Bandbreite hier an diesem Thementag zu Pfingsten mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Klingklang ist der größte Hit von Keimzeit, eine der dienstältesten Bands Deutschlands. Dabei hat Keimzeit mehr als dieses Lied zu bieten. Mit ihrer Musik haben sie den Sound of Brandenburg geprägt, könnte man sagen. Manche sagen auch, sie sei die beste Jazz-Rock-Gruppe der Mark. Kulturreporterin Corinne Olowski hat sie getroffen.
Angefangen hat alles in den 80er Jahren im 500-Seelendorf Lütte im Fläming, als Norbert Leisegang mit seinen drei Geschwistern im Haus der Eltern nur eins machen wollte: Musik.
Der eine raucht, der andere badet, der dritte, der ist Captain.
Dann kann man sich das vorstellen, im Flur, im Familienhaus macht es nicht so unglaublich viel Laune. Und also uns schon, aber unseren Eltern nicht. Und so haben sie uns vorgeschlagen, dass wir einen sogenannten Beatschuppen im Garten hinterm Haus zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie den erstmal bauen. Also wir haben auch noch ein bisschen Mörtel mitgemacht, also Mörtel gemischt etc.
Der Karriere auf Dorffesten und Karnickelbällen steht nichts mehr im Weg. Fernab des Ostrock-Universums covern sie die Beatles, spielen Blues und Volksmusik der osteuropäischen Länder. Mit dem Skoda der Eltern, das Equipment im Gemüseanhänger, touren die Geschwister samt Freunden durch die ganze DDR.
Es war so eine politische, bleierne Zeit. Auch auf den Dörfern, im ländlichen Raum hatte man jetzt keine großen Visionen. Also ich hatte keine Vision, was meine Zukunft angeht. Und dann war so eine Band oder war halt Musik machen eine Insel, die wir quasi dann belebten.
Bald entwickeln Keimzeit ihren ganz eigenen Stil und sprechen spätestens in der Nachwendezeit vielen mit ihren Liedern aus der Seele.
Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament.
Im Jahr 1993 erscheint das Erfolgsalbum Bunte Scherben, darauf der Song Kling Klang, der musikalisch eigentlich völlig aus dem Raster fällt.
Steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund. Find dich in einem Comic-Heft wieder.
Es war ein Desaster. Norbert, hast du nicht möglicherweise nochmal irgendwo einen Song in der Schublade? Fragen die Produzenten eigentlich immer. Und habe ich gesagt, naja, gut, ich hätte hier noch einen Schlager. Heißt Kling Klang. Und dann habe ich den vorgetrellert. Und dann sagte er, ja, den nehmen wir hier gleich noch mit auf. Jedenfalls hinterher hörten wir uns das an. Und jeder in der Band hat gesagt, das sind nicht wir. Das wollen wir nicht.
Kling Klang, du und ich. Die Straßen entlang.
Doch die Produktionsfirma setzt sich durch, denn mit diesem Lied wird Keimzeit bundesweit bekannt und prägt bis heute Generationen, vor allem im Osten. Kein Dorffest, keine Hochzeit ohne Klingklang. Doch man verpasst was, wenn man die Band auf diesen Hit reduziert. Ihre Musik ist stilistisch erstaunlich breit, bewegt sich irgendwo zwischen Rock, Blues und Singer-Songwriter. Lebenslustig, poetisch und mit Liebe für den besonderen Moment.
Leg dich in meinen Arm, schlaf und ruh dich aus.
In diesem Jahr feiern Keimzeit das 30. Jubiläum des Albums Primeln und Elefanten und spielen über 50 Konzerte in ganz Deutschland. Auch wenn über die Jahrzehnte nur noch zwei Geschwister in der Band sind, Norberts älterer Bruder am Bass, Hartmut, schwärmt vom eingespielten Team.
Wenn jetzt Norbert zum Beispiel mit einem neuen Song ankommt, da weiß das schon jeder, wo jeder so ungefähr hin möchte. Da kommt so ein Song wie Die Achse, findet gerade gar nicht mehr statt. Also so ist es voll touristisch. Andernfalls, wenn wir jetzt spielen, in den Konzerten unterwegs sind, ich finde die jetzt nicht so schlecht, die werden ein paar Sachen, die werden einfach beleuchtet, was heute kaum jemand macht.
Genau wie eine Familie hält Keimzeit noch immer zusammen, damit es weiter musikalisch so bunt sprießt auf der Keimzeitwiese.
Keimzeit im Kulturspezial zu Pfingsten im RBB 24 Inforadio mit Musik, Geräuschen, Klängen aus Brandenburg und Berlin. Nachzuhören übrigens auch in der ARD Audiothek und auf rbb24inforadio.de. Und wir sind nicht nur in Probenräumen, Tonstudios oder auf Konzertbühnen unterwegs, sondern jetzt auch auf der Theaterbühne. Dort wird ja nicht nur gesprochen und gespielt, sondern auch gesungen und Musik gemacht. Per Beierlein ist ein Musiker und Komponist, der für einige dieser Musiken verantwortlich ist und damit schon zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden ist. Am Deutschen Theater hat er zuletzt Kurt Schwitters Ursonate vertont. Und das klingt so, wie Theaterexpertin Barbara Behrendt gleich mal anspielt.
Als geübte Theatergängerin hat man auf den Berliner Bühnen ja schon vieles zu hören bekommen. Aber als die Regisseurin Claudia Bauer und der Komponist Per Beierlein unlängst Kurt Schwitters Ursonate am Deutschen Theater inszenierten, war das doch ein einmaliges Klangerlebnis. Selbst für den Jazzmusiker und Komponisten Per Beierlein, der in den letzten 15 Jahren ungefähr 30 Bühnenmusiken für Claudia Bauer geschrieben hat, ist es eine außergewöhnliche Produktion.
Normalerweise ist es so, dass ich einen Text habe und 4-5 Stellen nehme und irgendwas zu schreibe. Und es war eben zum ersten Mal, dass der komplette Text vertont wurde. Weil Claudia sagt, für sie ist der Text Musik.
Dass es nicht leicht ist, das berühmteste, umfangreichste und komplexeste aller Lautgedichte für die Bühne zu vertonen, versteht sich von selbst. Der Dada-Künstler Schwitters hat in den 20er Jahren 9 Jahre daran gearbeitet und eine Sonate in Viersatzform entwickelt, in der die Worte aufs Schönste zu Lauten zerbröseln.
Was natürlich schwer war, dass es so viele Wiederholungen gibt, beziehungsweise Texte, die sich aufbauen, wie ich packe meinen Koffer. Und da muss man irgendwie eine Lösung finden, wie man ein musikalisches Motiv immer mehr verlängert, weil noch ein Wort dazu kommt, noch ein Wort dazu kommt.
Zur Inspiration, sagt Beierlein, hört er viel Musik. In diesem Fall hat ihm die vertonte Ursonate von Dieter Klawischnik mit der NDR Big Band auf die Sprünge geholfen. Beierlein hatte sie während seines Trompetenstudiums gehört und gespielt.
Und dann habe ich da eine Basslinie draus genommen, ganz charakteristisch, so eine
Sie ist jetzt auch in Beierleins Ursonate zu hören. Natürlich nur mit der freundlichen Zustimmung von Dieter Klawischnik. Beierlein hat Kurt Schwitters vollkommen werktreu vertont. Das Lautgedicht hat er dabei behandelt wie ein Stück Minimal Music. Lange Zeit reiht sich Wiederholung an Wiederholung. Deshalb ist dann jede winzige Veränderung im Rhythmus sofort wahrnehmbar. Mit dem Ergebnis ist der gebürtige Stuttgarter Per Beierlein sehr zufrieden.
Also im Fall vom Ursonate fand ich es super toll, aber das lag auch am Ensemble. Ich weiß, dass richtig schwere Stellen drin waren und wenn man das dann hört, was dieses Ensemble geleistet hat, das ist schon faszinierend. Also dann sitzt man drin und denkt so von, das kann ja wohl nicht sein, dass die das hinbekommen haben.
6 Stunden täglich hat das Ensemble über Wochen nur die Musik einstudiert. Für stimmlich nicht ausgebildete SchauspielerInnen eine große Herausforderung.
Normalerweise Theater ist ja auch gut, ist das Wort an erster Stelle und nicht die Musik. Das heißt, ich muss auch oft zurückstecken und dann sitze ich schon manchmal drin und denke so von, ja, bisschen nichts sagen deine Musik oder also manchmal habe ich einfach Handschellen beim Theater. Deswegen muss ich auch immer wieder Dinge machen, die nichts mit Theater zu tun haben, weil ich zu viele Einschränkungen am Theater habe.
Wird die Musik nur als Lückenfüller zwischen den Szenen benutzt oder dann, wenn dem Regisseur oder der Regisseurin nichts mehr einfalle, wie Beierlein sagt, ärgert ihn das. Doch eine Produktion wie die Ursonate, bei der alles stimmt, das Team, die Zusammenarbeit, die Musik, die macht glücklich.
Man versucht immer wieder diese speziellen Momente zu kreieren, wo es sich anfühlt, als ob man schwebt. Das ist bei Theaterproduktionen auch manchmal so. Nicht oft, aber manchmal.
Das klingt wirklich lustig. Musik aus der Ursonate am Deutschen Theater Berlin.
Berlin Sounds, eine Stadt und ihre Musik, so heißt die große Programmaktion des RBB, die jetzt zu Pfingsten gestartet ist, live und auf allen Kanälen des RBB mit Konzerten, Events, Dokus und diesem Kulturspezial im RBB 24 Inforadio. Und mit einer Interviewreihe mit der Gastgeberin und Musikexpertin Anja Kaspari. Sie hat zum Beispiel Iki Mel eingeladen. Sie stellt die Rapperin jetzt gleich selbst vor, nur schon mal so viel. Die Texte drehen sich viel um Sex, sind explizit und deftig.
Heute zu Gast die Berliner Rapperin Iki Mel, deren Songs, versauten Songs, von Millionen gehört werden, besonders gerne von Frauen. Ihre Tour war restlos ausverkauft, ihr Debütalbum Fotze war in den Top Ten. Und hier ist sie. Hallo Iki Mel.
Hallo!
Ja. Hast du eigentlich eine Millisekunde lang gezögert, dein Album wirklich Fotze zu nennen?
Nee.
Nein.
Nee, eigentlich nicht.
Nö. Okay, ich habe ja das Wort Fotze immer als Schimpfwort empfunden. Ich meine, es wird ja auch so als vulgärer Ausdruck für die Vulva einer Frau benutzt, von Macho-Männern meistens. Dass du das jetzt einfach so cool machst, warum hast du dich das getraut?
Ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern es war irgendwie so, für mich war es halt nicht so ein, also ich habe es natürlich schon als Schimpfwort von Männern wahrgenommen, sag ich mal. Aber für mich war es immer so, ich lebe halt sexuell sehr offen. Und irgendwie dachte ich mir, ja, wenn das euer Problem mit einer Frau ist, dass sie sexuell offen ist, dann bin ich halt eine Fotze.
Was heißt denn für dich sexuell offen? Ich denke dann gleich so, dass du so offene Beziehungen hast und nicht treu bist oder so.
Ja, also über offene Beziehungen, aber halt auch, sage ich jetzt mal, wechselnde Partnerschaften, sowas in die Richtung, und das ist irgendwie noch so verschrien in unserer Gesellschaft, wo ja Monogamie und irgendwie ein Partner bis ans Lebensende so vorherrscht, was auch schön sein kann für viele Leute, aber wo sich viele, glaube ich, einfach nicht mit repräsentiert fühlen. Und es galt jetzt auch für mich nicht unbedingt. Ich habe so mit 14 meinen ersten Freund mit nach Hause gebracht und dann ging es auch weiter, sag ich mal. Ja,
und in Abständen von wie viel Tagen und Wochen?
Unterschiedlich immer, aber also klar hatte ich dann auch mal längere Partnerschaften und war ich auch mal eine Zeit lang oder ziemlich viele Zeiten dann auch mal Single und hatte halt mich einfach ausgelebt und ja, ich finde daran nichts schlimm und auch nichts degradierend, und ob ich jetzt eine Schlampe oder eine Fotze bin, dann ist es halt so, ne?
Ja, ich finde es interessant, weil es gibt ja so Worte. Ich weiß, früher, als ich jung war, war beim abendlichen Esstisch das Wort geil absolut verboten. Das war so das schlimmste Wort ever. Und das ist ja heute gar nicht mehr so. Also vielleicht wirst du im Alleingang auch das Wort Fotze neutralisieren. Wer weiß.
Ich hoffe, ja. Reclaim.
Lass uns doch mal in deinen ersten Hit reinhören. Mhm. Der heißt Keta und Krawall. Keta steht für
Ketamin.
Das ist ja eine psychedelische Droge eigentlich?
Es ist eigentlich ein Betäubungsmittel gegen Schmerzen, denke ich.
Aber es macht so, man sieht so schöne bunte Farben und sowas.
Man ist eher so ein bisschen ein bisschen dümmlich, sag ich mal.
Aber nur begrenzt.
Das also nicht,
hört
nicht
wieder auf die Wirkung.
Ja, das hört auch wieder auf, ja, ja.
Ich bin in Friedrichshain und baller mir ein bisschen rein, Fotzenpower. Im Jogger Iki Mel, der Staubsauger, nächste halt da im Klo. Dickerchen, was glotzt du so? Ich leg sie überlang, dafür steh ich mit meinem Namen. Keta und Krawall, meine Nase ist wund. Titten sind prall und mein Arsch ist rund.
Was meinst du mit Iki Mel, der Staubsauger?
Ich meine damit den neuen Dyson, nein, den Spaß. Ich meine damit, dass die Bretter halt so lang sind, dass ich mit der Nase das halt wegstaubsauge.
Ah, die Bretter sind die Lines, die.
Ja.
Ah ja. Also es geht in diesem Lied um Drogen, es geht um pralle Titten und runde Ärsche. Ich meine, du bist ja Akademikerin, ne? Du hast an der FU in Berlin Philologie und Sprachwissenschaften studiert.
Genau.
Du könntest auch andere Texte schreiben.
Ja.
Ja. Ist das eine Kunstfigur, die du dann benutzt, um solche Texte rauszuhauen?
Jein. Also ich werde so manchmal gefragt, so wie viel von mir jetzt persönlich da drin steckt. Und so, also es ist schon so, dass da 100% ich drin stecke, sage ich mal. Aber halt ich als Melina habe auch noch andere Seiten an mir, also auch eine emotionalere Seite oder auch mal eine nachdenkliche. Ich lese auch mal gerne ein Buch oder so, ne, was jetzt vielleicht über die Texte nicht immer ausgestrahlt wird. ja, genau. Also ich würde es nicht nur Kunstfigur nennen, nee. So, aber eine Seite an mir, die ich halt einfach gerne auslebe und in meiner Kunst gerne beschreibe.
Ich find's auch spannend, dass du quasi das, die Welt so umkehrst. Also du benutzt quasi die Sprache von Männern, von Macho-Männern, die an Frauen irgendwie so den Körper zum Beispiel beurteilen und sagen, preile Titten, geil oder so, ne? Also das benutzt du. Aber du bist ja eine Frau.
Ja.
Also das macht deswegen so, was macht es dann eigentlich mit Frauen, wenn sie das hören?
Also die Resonanz, die ich von Frauen bekomme, ist, dass sie sehr viel Selbstbewusstsein bekommen und nicht mehr so viel Angst haben, auch in ihrem Alltag. Und genau das ist es eigentlich auch, dass du sein kannst, wer du willst und dir von niemandem irgendwie Angst lassen machen musst.
Ist das Neofeminismus?
Keine Ahnung. So akademisch bin ich dann noch nicht. Nein, ich finde nur manchmal so, also das muss, finde ich so, guck mal, ich gebe die Kunst raus, aber was es dann am Ende bedeutet, muss, finde ich, immer die Gesellschaft irgendwie entscheiden und nicht ich als Künstlerin unbedingt.
Wie bist du denn, also du kommst ja, bist ja gebürtige Berlinerin, ne, aus?
Tempelhof.
Bist du da mit Jungs irgendwie aufgewachsen? Hast du Brüder?
Ja, ich habe einen Bruder.
Ein großer Bruder?
Ja.
Ich hatte auch einen großen Bruder. Er hat mich immer Milchmuskel genannt.
Ja, meiner hat mich immer kleiner und so genannt. Und ich glaube, das war damals auch so ein Ding, dass ich immer dachte, nur weil du zuerst geboren bist und irgendwie als Typ so, hast du nicht automatisch ein Geburtsrecht, irgendwie mich kleiner zu machen, als ich eigentlich bin, ne?
Haben deine Eltern das nicht neutralisiert oder so? Das, oder was haben die euch so vorgelebt?
Eigentlich ein sehr so, ach, ich bin schon in einem sehr friedlichen so Elternhaus groß geworden. Aber ich meine, so, es ändert sich ja auch über Generationen und so. Meine Eltern waren jetzt auch dann, seitdem sie irgendwie 16 und 18 waren, zusammen und haben echt irgendwie so, ne, durchgezogen und irgendwie Familie gegründet und so. Und ich meine, in unserer Generation oder in meiner ist es jetzt einfach so, dass ich mir 10-mal überlege, will ich überhaupt Mutter werden? Wie ist denn überhaupt meine Rolle in der Welt? Und finde ich das Patriarchat richtig unterstützenswert, worüber man sich jetzt vielleicht früher noch gar keine Gedanken gemacht hat, auch Mutter sein musste, solche Sachen, ne? Also sind ja ganz andere Themen.
Ich habe dich ja in der Columbia-Halle gesehen. Das Konzert war ja, glaube ich, irgendwie monatelang schon ausverkauft. Ich fand's toll, dass da so viele Frauen waren.
Ja.
So zwischen 20
und Gays.
Ja. Und weißt du, was mir, ich dachte, ich werde nicht mehr. Das habe ich noch nie erlebt. Du stehst auf der Bühne und alle jubeln und dann sagst du plötzlich, hey, steht ihr auch auf Analsex? Und dann ist der Jubel leicht ein bisschen verhaltener geworden.
Ja. Ja.
Dann hast du noch erklärt, warum du Analsex magst.
Ja, meine Mutter war auch da.
Das ist so frei, das ist wirklich krass. Also ich möchte mal festhalten, Iggy Mel hat keine Angst davor, dass irgendwelche Leute sie blöd finden. Ist dir egal?
Das ist mir egal. Also ich glaube, ich habe schon lange so mit dem Thema abgeschlossen, wenn mich jetzt jemand blöd findet. Also ich finde, es ist immer ein Unterschied zwischen jemanden blöd finden und Kritik äußern. Wenn ich jetzt wirklich irgendwas mal Blödes von mir geben sollte, dann bin ich auch offen, dann Kritik zu empfangen. Oder wenn sich jetzt jemand durch mein Verhalten extrem verletzt fühlt oder so, dann reflektiere ich das auch gerne. Aber ansonsten ist es mir eigentlich ziemlich scheißegal, ja.
Also du hattest, glaube ich, auch schon wegen dieses Songs hier, den nehmen wir mal rein, Morddrohung. Sweet baby Jesus, ich hab gesündigt, komm ich trotzdem in den Himmel. Ich hab immer harte Nippel, ich bin doch kein Narzisst, ich bin nur ne geile Bitch.
Oh ja, ja. Natürlich wieder zurück zur Frage, ob ich schon mal jemanden verletzt habe. Ja, ich habe auch ein paar Christen verletzt, das weiß ich auch.
Also es waren dann gläubige Christen, die sich beschwert haben.
Ja, ich habe ja auch viele gläubige Christen unter meinen HörerInnen, die sich nicht verletzt gefühlt haben, das muss man ja auch mal dazu sagen, und die das auch differenzieren können und die auch sagen, man kann auch mal Kritik an der Kirche äußern. Ich meine, klar, ich spiele da wirklich sehr dolle die Grenzen aus. Ich verstehe auch, dass es manche als respektloser empfinden. Ich finde aber trotzdem, dass Kritik an der Kirche durchaus auch mal berechtigt ist.
Und irgendwelchen Machos trittst du dann natürlich auf den Schlips. die gehen dich ja auch richtig an im Netz. Also gerade auf Social Media, wenn du ein Foto von dir reinstellst und du bist nicht geschminkt, dann wirst du als Transe oder so bezeichnet. Also es ist wirklich richtig unterirdisch böse, was die ganze Zeit da über dich ausgekübelt wird.
Als wäre transsexuell sein eine Beleidigung auch. Also ja, unsere Gesellschaft ist manchmal, ich denke manchmal, wir sind eigentlich schon so weit und ich so das Gefühl, so in meinem Umkreis so, dann denken das dann auch voll viele und dann gucke ich ins Internet und denke mir manchmal, sag mal, was ist denn los mit euch? Wie kann ich die Normale sein? So, ne? Aber gut.
Heißt du eigentlich Icky Mel wegen Icke? Mhm. Melanie?
Melina.
Melina.
Genau, ja. Ja, ich habe so einen, also mein bester Freund Laszlo, der hat immer gesagt, ja, wer soll jetzt noch einen Kasten holen, Icky oder was schon wieder? Also auf sich selbst bezogen, ja. So ein bisschen verniedlicht und irgendwie dachte ich mir dann damals so, ach komm, gib ihm, nehme ich.
Cool.
Ja.
So weiß jeder, du kommst aus Berlin.
So ist es.
Icky Mel im Gespräch mit RBB-Musikexpertin Anja Kaspari. Das ausführliche Gespräch können Sie abrufen in der ARD-Mediathek und Audiothek zum Schauen und oder hören. Außerdem sendet das RBB Fernsehen das Interview kommende Woche am Dienstag um 23.25 Uhr. Viele Musikgeschäfte haben in den letzten Jahren ihre Türen für immer geschlossen. Wie so oft, viele Kundinnen und Kunden kaufen jetzt eben lieber online. In Brandenburgs größtem Musikladen kann man dagegen noch alles ausprobieren, anfassen, in die Hand nehmen und anspielen. Er ist in Brandenburg an der Havel, wird betrieben von einem ehemaligen DJ und RBB24-Reporterin Claudia Baradeu hat ihn gebeten, mit ihr eine Zeitreise zu machen.
Spiel auf. Anschalten. Der Motor ist nicht mehr ganz frisch. So, eingelegt, habe ich alles noch drauf.
DJ Hörnchen. Unter diesem Namen war Stefan Horn zu DDR-Zeiten in Diskotheken in und um Brandenburg an der Havel unterwegs.
Mal sehen, ob da was drauf ist. So, die Musik hört man mal wieder seit 40 Jahren. Ist das Band mal gelöscht, das Band mal wieder. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und wir hören jetzt hier Laura Branning mit Safe Control.
Schallplattenunterhalter hieß das damals. Doch aufgelegt hat Stefan Horn auf dem bis heute unverwüstlichen Tesla-Tonbandgerät, produziert in den 80er Jahren in der Tschechoslowakei. Nach der Wende hat er sich als Musikalienhändler selbstständig gemacht. In seinem Laden Music Store Brennerbohr verkauft er Schallplatten, Noten und Instrumente, Gitarren, Geigen, Klaviere, Blasinstrumente, Keyboards, Schlagzeuge. In einer alten Fabrikhalle mit hohen Räumen und riesigen Fenstern findet jeder Musiker, was er braucht.
Wir sind hier in den alten Brennerbohrwerken und hier wurden mal Fahrräder produziert, ja, vor dem Krieg noch. Brennerbohr ist ja vielleicht bekannt. Nach dem Krieg waren dann hier Werkstätten des Getriebewerks Brandenburg und das haben wir dann umgebaut und haben dann daraus den Musikladen gemacht.
500 Quadratmeter ist der Laden groß. Die Kunden kommen inzwischen aus Berlin, ganz Brandenburg und sogar aus Sachsen-Anhalt. Das Musikgeschäft hat sich in den letzten Jahren gewandelt.
Nur vom Handel zu leben ist extrem schwierig geworden. Aber wir haben einen guten Online-Shop und den kann man sich angucken und den als Schaufenster benutzen und sagen, okay, hat er da, komm mal vorbei, kauf ich. Und sonst natürlich, das was im Netz alles, da gibt's ja Millionen von Gitarren, Millionen, gibt's ja unheimlich viele Sachen. Die kann ja nicht so ein Laden wie ich hier mit meinen 500 Quadratmeter auch nicht vorrätig haben. Wir sind kein Hochregalar, ich sage, wir sind nur ein stationärer Händler.
Aber einer mit viel Platz, um die Instrumente auch ungestört auszuprobieren. Der Laden ist sowas wie ein Treffpunkt für Musiker. Irgendjemand spielt hier immer vor sich hin. Vom blutigen Anfänger bis zum Musikprofi. Kunde Christoph Küpper testet ein E-Piano aus, das er vielleicht kaufen will.
Ich bin Hobbymusiker und spiele Klavier leidenschaftlich gerne und gucke natürlich immer, was gibt's so Neues, klanglich Verbesserungen in den letzten Jahren. Und ja, bin da sehr interessiert immer dran. Und bei Stefan kann man fantastisch immer, wird mal beraten und kann ausprobieren. Fühle mich hier sehr wohl und deswegen probiere ich hier sehr gerne aus. Ja.
Neben Gitarren verkauft Stefan Horn neuerdings immer öfter ein neues Modeinstrument, die Ukulele, eine kleine Schwester der Gitarre. Stefan Horn bietet in seinem Laden sogar Ukulelen-Workshops an.
Ukulele ist ein unheimliches Trendinstrument, weil es ist schön klein, man kann überall mit hinnehmen und Und wirklich auch Leute, die nicht so begabt sind mit der Gitarre, die spielen Ukulele und dann geht das hier los und das ist total fetzig und macht Spaß. Und wenn hier 20 Leute denselben Akkord greifen und spielen, dann ist hier ein richtiger Sound im Laden.
Sagt Stefan Horn vom größten Musikgeschäft Brandenburgs in unserem Kulturspezial zu Pfingsten. Hier geht's jetzt erst einmal weiter mit Verkehr und den Nachrichten. Ich bin Anna Patacek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der A9 Leipzig Richtung Berlin. Zwischen Belitz und Belitz-Haltstätten liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Und ebenfalls Vorsicht A111 Richtung Dreieck Oranienburg. Zwischen Schulzendorfer Straße und Raststätte Stolperheide sind Fahrradfahrer auf der Standspur unterwegs. Westlich A10 Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Leest Stau in einer Baustelle. 30 Minuten plus. In der Gegenrichtung zwischen Potsdam-Nord und Föben dauert es für Sie 20 Minuten länger. Dann A115 Dreieck Nuttertal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz Zehlendorf. Stau an einer Baustelle. Hier sind es 10 Minuten mehr für Sie. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Birgit Röhricht. Die Ukraine meldet den stärksten russischen Luftangriff seit Ausbruch des Krieges vor über 3 Jahren. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 500 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper auf ukrainische Ziele abgefeuert. Betroffen war neben der Hauptstadtregion unter anderem die Metropole Kharkiv im Osten des Landes. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, hieß es weiter. In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. Nach Los Angeles kam es nun auch in San Francisco zu Ausschreitungen. Etwa 60 Menschen wurden dort festgenommen. Mareike Makosch.
In Los Angeles ist unterdessen ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt worden. US-Präsident Trump hatte nach kleineren Protesten die Nationalgarde in die Stadt geschickt, gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom und LAs Bürgermeisterin Bass. Newsom warf Trump vor, gezielt Chaos stiften zu wollen und betonte wiederholt, die Polizei von Los Angeles habe die Lage im Griff.
In Nizza beraten seit heute Vertreter von 130 Staaten darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass bestimmte Gebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Frankreichs Präsident Macron äußerte sich zuversichtlich, dass ein entsprechendes Abkommen bald umgesetzt werden kann. Es hätten sich inzwischen genug Länder verpflichtet, die Vereinbarung bis Ende des Jahres zu ratifizieren. Brandenburgs Verkehrsminister Tabbert ist dagegen, die Geschwindigkeit auf Autobahnen generell zu begrenzen. Der BSW-Politiker sagte der Märkischen Allgemeinen, er vertraue auf die Eigenverantwortung der Autofahrer. Dort, wo es bereits Tempolimits gäbe, sollten diese aber bestehen bleiben. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass Tempolimits auf Autobahnen und Landstraßen in den kommenden 5 Jahren bis zu 33 Millionen Tonnen CO2 einsparen könnten. 2 junge Mädchen haben gestern Abend in Brandenburg an der Havel für ein Verkehrschaos gesorgt. Laut Polizei legten die beiden 13-Jährigen an einem Bahnübergang ein Verkehrsschild mit Stange auf die Bahngleise. Ein Personenzug, der oder kollidierte mit diesem Hindernis, die 18 Fahrgäste.